Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
Noch zwei Tage und dann startet endlich die Fußball-Europameisterschaft hier bei uns in der Schweiz. Wir fragen uns jetzt, sind Schweizer Fußballerinnen ready? Was sagen die Testspielresultate gegen U15 Jungs und gegen Tschechinnen aus? Und wie viel Geld verdient eigentlich eine Fußballnationalspielerin der Schweiz? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, einem Sportpodcast von CH Media. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, dass ich zwei Tage vor dem EM-Start zwei grossartige Gäste hier habe aus der CH Media Sportredaktion. Heute sind das die Melinda Hochegger und der Stefan Weiss. Heute zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo zusammen.
Ja, am Mittwoch geht es los und irgendwie ist die Gefühlslage in diesem Land zumindest ein bisschen gespalten. Es hat grosse Schlagzeilen gegeben in den letzten Wochen, nachdem die Schweizer Frauen-Nazi 1-7 verloren hat gegen die U15 von den Jungs vom FC Luzern. Gleichzeitig hat man dann nachher aber am Donnerstag mit 4-1 gewonnen gegen Tschechien. Und jetzt fragen wir uns natürlich so ein bisschen, wie kann man jetzt dieser EM entgegenschauen, Stefan?
Also wenn man auf die beiden Trainings- oder Testspiele schaut, die du jetzt erwähnt hast, dann muss ich sagen, weder wegen dem einen noch wegen dem anderen muss man irgendwie den Blick verändern. Ich halte von den Resultaten und von Leistungen in Testspielen nicht so viel, aber wenn wir jetzt so wieder irgendwie ein Ranking machen, dann würde ich schon eher das 4-1 gegen Tschechien ein bisschen höher hängen. Das ist vielleicht schon eher etwas, so, was könnte zu einem Boost führen, auch für das Team selber, in Sachen Selbstvertrauen. Das 1-7 gegen die U15, das hat eigentlich keinen Wert. Ist in den Medien und in der Öffentlichkeit viel zu hoch gehängt worden. Über die Gründe können wir vielleicht später noch reden. Aber also, wenn du mich fragst, dann würde ich sagen, eher jetzt das 4-1 gegen Tschechien hat vielleicht schon ein bisschen etwas Positives ausgewirkt, um vielleicht den einen oder anderen, ich eingeschlossen, vielleicht ein bisschen positiver jetzt sportlich gesehen dem EM-Start entgegenschauen kann.
Ja, aber ich glaube, das Thema, das 1-7, das können wir sicher auch zu einem späteren Punkt in diesem Podcast noch ein bisschen genau beleuchten, auch gerade so ein bisschen mit dem wissenschaftlichen Aspekt. Oder wieso ist denn das möglich, dass die Frauen-Nazi gegen U15 Jungs verliert? Das hat durchaus dann die ein oder andere Gründe. Aber jetzt vielleicht eben noch mal kurz grundsätzlich so ein bisschen geschaut. Wie schaust du am Ganzen entgegen, jetzt nachdem auch gerade die Testspiele rum sind, das 4-1 gegen Tschechien? Das hat mir persönlich ich bin recht positiv überrascht von diesem Auftritt.
Ja, mir ist es gleich gegangen. Ich bin sehr positiv überrascht von dem Auftritt, weil einfach viel geschrieben worden ist vorher und in der Nations League die Schweizerinnen leider auch nicht immer wirklich überzeugt haben. Und darum jetzt das Testspiel gegen Tschechien ist sicher ja, so ein bisschen das Produkt von dem Pre-Camp, das sie gemacht haben, von den zwei Wochen Training, die sie schon absolviert haben. Und ich glaube, darum kann einem das schon noch mal ein bisschen optimistischer auf den EM-Start stimmen.
Ja, und der EM-Start ist am Mittwoch. Gegen Norwegen geht es los. Wie schaust du dem entgegen? Es ist jetzt ein grosses Highlight. Man hat jetzt zwei Jahre lang immer über das geredet, zumindest wenn man um Frauenfußball geredet hat. Jetzt habe ich das Gefühl, seit etwa zwei Wochen hat die ganze Sportschweiz nur noch von diesem Ereignis. Wie schaust du dem entgegen, Stefan?
Ich schaue dem freudig entgegen, weil es halt einfach so ein bisschen die freudige Spannung und Erwartung ist, wo man jetzt wirklich dann sieht, ja, wie gut ist das Team wirklich in einem Spiel, wo es wirklich um sehr viel geht, was mehr geht als in jedem Nations League-Spiel, das jetzt der Frühling hatten, wo es vielleicht noch nicht alles entscheidend ist, aber es ist wahrscheinlich der stärkste Gruppengegner, den sie haben. Also jetzt müssen sie wirklich Leistung zeigen und dann kommt eben der Aspekt dazu, wie können sie mit dem Druck umgehen, wenn die ganze Nation ihnen zuschaut. Also da bin ich wirklich extrem gespannt und ich glaube, die positiven Aspekte aus dem Spiel gegen Tschechien spielerisch zum einen, aber auch ich glaube, für die Mannschaft ist es gut, dass jetzt mal ein bisschen wie losgeht und sie haben auch gewisse Sicherheiten jetzt bekommen. Also es ist irgendwie eine Mannschaft hat gespielt, wo man sich vorstellen kann, dass die im Startspiel gegen Norwegen dann auch von Anfang an auf dem Platz wird stehen. Es gibt sicher den einzelnen Spielerinnen, die jetzt ein bisschen Sicherheit haben, dass sie wahrscheinlich zu dieser Stammformation werden gehören. Gibt das irgendwie auch so ein bisschen eine Gewissheit, dass die Trainerin auf sie setzt. Das fängt bei der Goalie-Position an, wo man sich jetzt offenbar endlich mal entschieden hat, wer soll spielen und geht führen bis vielleicht zu der Formation von der Stürmerinnen, wo vielleicht die eine oder andere Überraschung jetzt war im Tschechien-Spiel, aber wo sich zeigt, ja, es kann darauf rauslaufen, dass Cemaili und Reutler im Sturm spielen. Und ich glaube einfach, dass so die Sicherheit, die Spielerinnen bekommen haben, jetzt durch die Leistung und durch die Formation im Tschechien-Spiel, das macht es sicher ein bisschen positiv und lässt einem optimistisch auf den Match hinschauen. Ja.
Und meistens ist ja darüber geschrieben und diskutiert worden, auch von uns natürlich über die Goalie-Position. Im Herbst hat man sich für Elvira Herzog entschieden. Inzwischen ist, wissen wir jetzt, es ist tatsächlich Livia Peng, die zwischen den Pfosten steht. Der richtige Entscheid, oder?
Ich finde schon, ja. Ich glaube, Livia Peng hat sich das in den vergangenen ein paar Monaten extrem verdient. Nach der Degradierung, kann man fast sagen, im Herbst zur Nummer 2 hat sie nicht aufgegeben, sondern hat in der Bundesliga einfach weiter ihre Leistung gezeigt. Und ja, das ist jetzt belohnt worden. Man hat es schon ein bisschen gesehen nach dem Nations League-Spiel, muss ich sagen. Also, wenn du zweimal in den letzten zwei Spielen, in den letzten Ernstkämpfen vor der EM, die Livia Peng spielen lässt, ist es schon naheliegend, dass dann auch die Livia Peng an der EM wird spielen. Ausser sie hat jetzt mit einer Verletzung zu kämpfen gehabt oder im Training wirklich gar nicht mehr abgeliefert. Aber ich glaube, Livia Peng hat momentan gerade das grössere Selbstbewusstsein als die Elvira Herzog. Und darum ist es sicher der richtige Rückhalt für die Nazi.
Man hat aus diesem Entscheid dann auch wieder ein kleines Staatsgeheimnis gemacht. Ich habe das Gefühl, das ist man gerne ein bisschen so momentan bei der Schweizer Frauen-Nazi, dass man nicht immer so gerne Sachen verraten. Am Dienstag hat man Goalies informiert. Erst am Donnerstag bei der Verkündung quasi von der Start-Off hat man dann erfahren, wer wirklich das Nummer 1 ist. Verstehst du so Spiele? Weil jetzt gerade auf der Goalie-Position checke ich es nicht ganz, wieso man der Medienkonferenz als Pia Sundhage, als Nationaltrainerin, muss sagen, hey, wir sehen dann, wer auf dem Platz steht. Und jetzt sagt sie auch, most likely spielt Livia Peng. Also taktieren auf der Goalie-Position macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn.
Ja, also das ganze Vorgehen habe ich total schwach gefunden, im kommunikativen Bereich, sowohl intern wie extern. Und ja, das hat sich durchgezogen bis zuletzt. Also in dem Moment, wo die Formation am Donnerstag rausgekommen ist und man gesehen hat, Livia Peng steht im Goal, ist eigentlich klar gewesen, dass nachher nicht Elvira Herzog wird an der Euro spielen. Und dass dann Pia Sundhage nochmal sagt, ja, nein, das ist immer noch keine Garantie, das finde ich extrem, extrem komisch. Und ja, der Entscheid ist wahrscheinlich richtig. Ich meine, das haben sie jetzt in allen Bereichen durchleuchtet, hat gestern auch die Goalie-Trainerin Nadine Angerer am Fernsehen gesagt. Also, sie haben jetzt sicher jetzt auf die Richtige gesetzt, aber das ewige Hin und Her, das jetzt irgendwie wie quasi von der Terminologie her ja jetzt wie weitergeht. Also mit dem, was Pia Sundhage am Donnerstag gesagt hat, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und das finde ich, also dort haben sie wirklich kommunikativ total versagt.
Ich stimme da grundsätzlich zu. Vor jetzt am Donnerstag hätte man sicher anders lösen müssen. Man hätte auch an der PK Mittwoch können sagen, wer jetzt Nummer 1 ist und vielleicht auch gerade die Spielerin noch an die PK mitnehmen, also Livia Peng oder Elvira Herzog. Aber nach dem Match an der Pressekonferenz habe ich Pia Sundhage ein bisschen anders verstanden oder ich habe das so interpretiert, dass sie einfach sagt, man weiß nie, es kann sich jede verletzen, es kann jede krank werden, man kann einfach nie etwas für garantiert nehmen. Weil sie hat ja gesagt, es ist wichtig, dass Livia Peng spürt, dass wir 100% hinter ihr stehen. Und ich glaube, das macht es auch darum. Ich glaube, vom Spielerischen her und so ist Livia Peng klar das Nummer 1. Es ist einfach ja, eben immer noch die Unbekannte, wo halt alles ist, was noch könnte passieren.
Aber es ist schon ein bisschen die Vorsicht auch in dieser Kommunikation. Vielleicht gerade noch das Thema, wenn wir jetzt gerade schon bei diesem Personal sind, müssen wir sicher auch noch kurz über Lia Welti reden. Captain hat nicht gespielt im Tschechien-Spiel. Ich war gestern am öffentlichen Training, also am Sonntag im Berner Neufeld gewesen. Dort hat sie trainiert, wobei auch ein bisschen mit angezogener Handbremse habe ich das Gefühl gehabt, also, und vor allem mit zwei einbandagierten Knien. Aber auch so ein bisschen bei der Übung hat sie dann den Joker gespielt, was bedeutet, dass du dann eigentlich kein Defensiv-Zweikampf hast und relativ oft dann auch die Spielerin war, die zum Beispiel den Ball von außen reingespielt hat, also wo irgendwie eine Aussenposition eingeladen hat. So. Also ganz 100% ist sie wahrscheinlich noch nicht. Was denkst du, Stefan, wird die Lia Welti einfach spielen? A la Granit-Xhaka im Viertelfinal, ja, verletzt egal, ich spiele. Oder sagt man ihr, hey, das Eröffnungsspiel kann man auch ohne sie bestreiten und man schaut, dass sie im zweiten Spiel dann voll da ist?
Ich bin überzeugt, dass sie wird spielen, weil sie einfach extrem wichtig ist für die Mannschaft und das auch irgendwie ein Zeichen ist, dass sie von ihren aus, sie will sich durchbeissen, sie will parat sein. Ich glaube, dass die Mannschaft einfach auch mental ein bisschen stärker ist, wenn die Lia Welti auf dem Platz steht. Das Problem ist einfach, sie wird, du hast es gesagt, sie ist nicht bei 100% oder nicht ganz bei 100%. Ich bin überzeugt, dass sie weit von 100% weg ist. Das kann gar nicht anders sein. Sie hat ja den Frühling, sie ist immer wieder verletzt gewesen, sie hat wenig gespielt im Club, sie hat jetzt das letzte Testspiel verpasst, sie hat diverse Training verpasst. Also die Lia Welti die wird weit von der Bestform weg sein. Und das ist wahrscheinlich schlussendlich schon das Problem. Und das Problem könnte sein, dass man mit ihrem Einsatz ein bisschen etwas riskiert, dass sie dann vielleicht nochmal ein bisschen mehr angeschlagen ist auf der zweiten Match. Aber ich bin überzeugt, einfach die Wichtigkeit von dem Startspiel wird dafür sorgen, dass Pia Sundhage sie wird aufstellen. Dass man nicht irgendwie taktiert, man behaltet sie noch ein bisschen warm und schaut, dass sie dann vielleicht im zweiten Match oder im dritten Match dann parat ist. Also ich bin überzeugt, dass sie wird spielen, aber sie wird nicht bei 100 sein.
Ich bin da ein bisschen anderer Meinung, beziehungsweise ich kann es einfach, ja eben, sie ist wohl recht weit weg von ihren 100% und ich bin mir nicht sicher, ob es dann gescheit ist, sie im Eröffnungsspiel schon spielen zu lassen, weil wenn man die Gruppe anschaut, die die Schweiz hat, ist das Eröffnungsspiel das einzige, wo die Schweiz eine Niederlage oder ein Unentschieden sich könnte erlauben, wo man könnte sagen, okay, der Gegner war wirklich überlegen gewesen. Bei Finnland und Island ist es so, die muss man schlagen. Und das wissen auch die Spielerinnen. Gerade Finnland ist schlechter qualifiziert als die Schweizerinnen. Island ist etwa gleich. Man hat zweimal unentschieden gespielt in der Nations League. Man weiss, in einem vollen Stadion mit dem Heimvorteil ist da eigentlich ein Sieg Pflicht. Gerade wenn man eben will, ins Viertelfinale kommen. Und darum bin ich mir nicht sicher, ob es noch gescheiter wäre, sein erstes Spiel noch aussetzen zu lassen. Man hat jetzt gesehen, mit der Noemi Iveli hat es einen Ersatz, der funktioniert. Klar, es ist Welten von der Lia Welti entfernt, aber...
Um Welti entfernt.
Aber ob es so weit entfernt ist wie eine angeschlagene Lia Welti, die im schlimmsten Fall nach 30 Minuten, 40 Minuten merkt, es geht nicht mehr, ich muss raus. Das ist für mich so ein bisschen die Frage. Und ich glaube, da kennt sich auch die Lia Welti dann genug gut, um mit der Pia Sundhage abzumachen. Schau, es geht gerade nicht. Und ja, ich bin dort gespannt, wie sie entscheiden, ob sie eben sagen, selbst eine angeschlagene Lia Welti, wo nur eine erste Halbzeit drin ist noch so viel besser als alles andere, was wir haben. Oder ob sie eben lieber darauf taktieren, wir wollen die nächsten zwei Spiele dann sicher gewinnen und dort muss Lia Welti fit sein.
Der Stefan schüttelt den Kopf.
Ja, also ich schüttle nicht den Kopf. Ich finde, es ist nicht richtig, was Melinda gesagt hat. Ich finde es einen mega spannenden Ansatz. Und es ist ein bisschen, man kann das fast ein bisschen philosophieren, welches Spiel ist denn wirklich in so einer Gruppenphase auch wirklich wichtig. Und so von der Papierform her ist natürlich richtig, was Melinda sagt. Ja, man hat das Gefühl, die Norwegerinnen sind der stärkste Gegner. Also kann man dort sich eher eine Niederlage erlauben, weil vielleicht die anderen zwei Gegner in der Gruppe dann den Match gegen Norwegen auch werden verlieren. Aber ich stelle mir einfach vor, die Schweizerinnen müssen einfach in das erste Spiel gehen, das muss schon mal wieder der EM-Final sein. Weil wenn sie den nämlich gewinnen, vielleicht auch sogar dank der Lia Welti, und obwohl die Lia Welti nicht bei 100% ist, dann läuft der Rest von der Vorrunde vielleicht wie von alleine. Dann haben sie vielleicht auch gegen Island und Finnland viel die grössere Chance zu gewinnen, auch wenn man dann vielleicht die Lia Welti muss draussen lassen, weil sie wieder verletzt ist oder angeschlagen. Also so ein bisschen, ja, das ist ein spannender Aspekt, den man immer hat vor so einem Turnier, weil es ist wirklich in dieser Gruppenphase das wichtigste Spiel, und ich bin der Meinung, das wichtigste Spiel ist immer das erste, weil das, egal wie gut der Gegner ist, einfach sehr oft eine Signalwirkung hat für den Rest des Turniers.
Und wir haben ja schon mal darüber diskutiert, über die EM 2008, wo die Männernazi das Heimturnier hatte, und wenn du das Startspiel verlierst, dann bist du dann unter Druck, und dann, gut, jetzt hat es so eine komische Regenpartie gegen die Türkei gegeben, was dann noch eine, quasi schon nach dem zweiten Spiel ausgesehen, aber der Druck, der steigt natürlich enorm, wenn du das Startspiel verlieren würdest. Jetzt vielleicht noch ein bisschen die Frage, jetzt haben wir gerade gesagt, also der Ersatz, einen möglichen Ersatz auf der 6 wäre Noemi Iveli. Die ist 18, ist sehr, sehr, sehr talentiert, aber ist natürlich von der Erfahrung und so noch ganz weit davon entfernt, das mitzubringen, was die Welti mitbringt. Was hast du das Gefühl, wie wichtig ist jetzt auch Erfahrung in diesem Turnier? Weil jetzt hast du gerade zum Beispiel, im Schweizer Team kannst du relativ gut sagen, du hast zum Beispiel auch auf der Aussenverteidigerposition hast die Entscheidung Nadine Riesen, gut, die hat auch schon grosse Turniere erlebt, aber sicher weniger Erfahrung, oder Anna-Maria Zöne-Gorcevic, Rekordnazi-Spielerin. Wie viel macht es denn effektiv aus, dass jemand dann halt die Erfahrung mitbringt und vielleicht leistungsmäßig gar nicht viel besser ist, aber dann noch halt die Erfahrung hat?
Also Erfahrung hilft immer in so einem Turnier sowieso. Aber ich glaube, es ist dann nicht ein Nachteil, dass der Noemi Iveli keine Erfahrung hat. Ich glaube, der traue ich zu, wenn sie müsste für die Liga Welt spielen, dass sie ihre Leistung abrufen kann. Bei den jüngeren Spielerinnen oder bei jüngeren Spielern grundsätzlich kann man ja sagen, sie sind vielleicht ein bisschen unbeschwerter. Sie wissen, sie haben wenig zu verlieren. Es ist ihr erstes und nicht ihr letztes Turnier. Aber ich glaube, wenn die Lia Welti ausfallen oder weit von ihrer Bestform weg ist, dann ist glaube weniger entscheidend, wer für sie spielt, sondern was machen eben so ein bisschen die routinierten Spielerinnen rundherum. Und vor allem dort würde ich dann noch spannend finden, wie eine Valotto spielt. Weil ich das Gefühl, das extra aber einbringen im Mittelfeld. Und wie sie mit der Situation umgeht, ob sie an ihres Niveau steigern nochmal im Vergleich zu den Nations League Spielen, das dünkt mich dann fast die wichtigere Frage.
Ja, wo wir jetzt noch nicht beantworten können, logischerweise. Melinda, du schaust das, würdest du noch etwas zu dem sagen?
Nein, ich stimme dem eigentlich voll und ganz zu. Iveli ist sicher ein super Welti-Ersatz, wenn sie es muss sein. Aber die Pia Sundhage macht kein Geheimnis daraus, dass die Lia Welti sollte spielen, wenn möglich. Und dass sie die beste Spielerin ist, das wissen auch die anderen Spielerinnen. Das hat Triola Cemaili zum Beispiel nach dem Match in Winterthur gesagt. Und ich weiss noch, vor ein paar Monaten in der Nations League, wo die Lia Welti eben auch nicht hat spielen konnte, hat Pia Sundhage gesagt, eine Lia Welti, die nicht bei 100% ist, ist immer noch besser als keine Lia Welti. Darum, ja, das sieht eigentlich schon genug aus.
Und jetzt ist der Moment gekommen, wo wir tatsächlich noch vielleicht ein bisschen vertiefter über das 1-7 gegen die FCL-Jungs reden. Da ist extrem viel geschrieben worden in den letzten Wochen. Ehrlich gesagt auch von vielen Leuten, die sehr, sehr weit weg sind vom Nationalteam. Vor allem auf Instagram sind da zum Teil Kommentare gemacht worden, die unter aller Sau sind, wenn wir so da in diesem Podcast sagen. Also sicher nicht dementsprechend, wo wirklich ist. Wie habt ihr das wahrgenommen? Jetzt eben gerade die ganze Debatte, die dann wirklich sehr weit weg vom Inhalt zum Teil gegangen ist und wirklich so plötzlich hat es Diskussionen gegeben, ob Frauen dürfen Anspruch stellen, überhaupt Profi zu sein, weil du 15 Jungs sind ja kein Profi, was überhaupt keinen Zusammenhang hat mit dem Testspiel, oder?
Ja, also es gibt ja verschiedene Ebenen von dem 1-7. Eben die Frage, warum spielt man überhaupt gegen eine U15 von den Männern? Warum versucht es der Verband verheimlichen? Kündet gar nicht an, dass das Spiel stattfindet. Und gibt dann nicht bekannt, wo es dann stattgefunden hat, wie das Resultat war. Und was mich an der ganzen Geschichte irgendwie wie am meisten aufregt, ist, oder das, was mich wirklich die Frage stelle, ist, warum ist der Vergleich zwischen Männern und Frauen im Fußball immer so ein grosses Thema, während es in anderen Sportarten das nicht ist? Also, man schaut immer. Bei den Frauen ist der Goalie immer viel schlechter, er kommt komische Goalie über, sie können weniger scharf schiessen als die Männer. Es wird immer verglichen. Es ist ja lustig, man redet ja mittlerweile von einer Sportart Frauenfußball. Also es ist nicht einfach Fußball und Männer spielen und Frauen spielen. Nein, es ist Frauenfußball. Ich habe noch nie in einem Artikel von Frauentennis oder Frauen-Ski-Alpin gelesen. Und so Sachen finde ich irgendwie einfach auch nach so langer Zeit irgendwie, dass wir da noch nicht weiter sind und immer müssen die Vergleiche anstellen. Also eben im Tennis, nie hört man jemanden sagen, ich schaue keinen Tennismatch, weil die Frauen schlagen ja mit 50 km/h weniger scharf auf als Männer und so. Das ist nie ein Thema, es wird nie verglichen. Im Fußball immer, und das finde ich irgendwie, mir gibt die Gesellschaft ein miserables Bild ab.
Ja, ich stimme dem voll und ganz zu. Es hat mich letzte Woche war schon ein bisschen irgendwann anfangen zu nerven, wenn man sieht, dass extrem viel Meinung von vielen Leuten kommt, aber einfach kein Wissen dahinter ist. Man sieht unter jedem Post von jeder Nazi-Spielerin nur noch 7-1, 7-1, 7-1. Und ja, die Spielerinnen sagen zwar immer, wir schauen gar nicht, was über uns geschrieben wird, aber das wird man mitbekommen. Du merkst ja, wenn das Einzige noch ist, was unter deinen Posts kommentiert wird. Und eben, wie der Stefan gesagt hat, man muss einfach aufhören, das zu vergleichen, weil man es nicht vergleichen kann. Das hat Nadine Riesen dann an der Pressekonferenz, wo sie darauf angesprochen worden ist, auch gesagt, dass es eben die 15-jährigen, 14-jährigen Jungs halt, viele von ihnen sind schon 1,80 gross. Und das ist einfach, da bist du einfach schon mal irgendwie ein Kopf grösser, einen halben Kopf grösser als die Nazi-Spielerinnen. Und du bist schneller, du hast mehr Kraft, auch wenn du erst 14, 15 bist. Ja, darum, man kann es einfach nicht vergleichen und darum nervt mich die Debatte recht.
Ja, geht mir natürlich genau gleich. Zumal eigentlich müssten wir ja, wenn man jetzt den Vergleich dann aufstellt und dann auch quasi den Frauen absprechen, dass sie überhaupt kein Profi sein oder wieso sie überhaupt Aufmerksamkeit bekommen und so, dann müsstest du das ganze Konzept von Frauensport in Frage stellen. Weil aus irgendeinem Grund ist ja das Trend, Männer- und Frauensport, genau aus diesen Gründen, oder? Weil es halt eben biologische Unterschiede gibt. Und sonst könntest du einfach sagen, es gibt einfach nur Fußball. Das Problem wäre wahrscheinlich, auf Weltklasse-Niveau hast du dann einfach nur noch Männer drin. Oder? Und das ist ja der Grund, wieso es überhaupt getrennt wird, weil es halt biologische Unterschiede gibt. Oder? Und darum checke ich nicht so ganz, wieso es überhaupt eben dann so überraschend ist für gewisse Leute, dass es Unterschiede gibt.
Ich glaube, da auch das Problem ist mehr, dass es der Verband hat verheimlichen wollte. Klar, sie haben schon zwei andere Testspiele gehabt, die auch nicht öffentlich preisgegeben worden sind. Sie haben das ja einfach intern als Test für sie selber gemacht.
Übrigens, den Match davon haben sie sogar gewonnen. Genau. Also kann man sagen, sie haben auch 15-jährige Jungs geschlagen.
Und ja, eben, dass man das 7-1 will verheimlichen, ich glaube, das ist das Problem. Weil dann fängt man an, das Gefühl zu bekommen, dass es mega schlimm ist. Wenn man einfach gesagt hat, ja, wir haben den Match 7-1 gewonnen, verloren, aber es ist völlig egal, weil wir haben unsere taktischen Sachen können ausprobieren, wir haben verschiedene Formationen können ausprobieren, wir haben Spielerinnen eine Chance gegeben, die noch nie für die Nazi gespielt haben. Dann wäre es, glaube ich, ganz anders übergekommen, auch von der Öffentlichkeit wahrgenommen worden, weil man einfach, ja, dann hat man gesagt, okay, sind 7-1 verloren, aber das Ziel war, das und das auszuprobieren und das haben sie geschafft. Und jetzt sind es im Nachhinein werden alle Spielerinnen, Trainerinnen darauf angesprochen und alle sagen so ein bisschen das Gleiche, aber es ist einfach viel weniger sauber, als wenn man es direkt nach dem Spiel öffentlich kommuniziert hat.
Ich gehe sogar einen Schritt weiter und sage, also natürlich ist es dumm, dass man es versucht zu verheimlichen und irgendwie nicht gecheckt hat, dass das sehr einfach rauskommen kann. Weil es sind relativ viele Leute, die davon wissen. Natürlich die Spieler, die gegen sie gespielt haben, aber auch von denen auch die ganze Familie und. Also, dass das irgendwie rauskommen kann, ist irgendwie logisch. Vor allem bei der Aufmerksamkeit, die jetzt auf der Frauen-Nazi sind. Ich habe das Gefühl, dort war man wahrscheinlich auch ein bisschen naiv gewesen, dass man das Gefühl hatte, so etwas kommt nicht raus. Das andere ist aber, dass man auch das Spiel einfach nicht ansetzen sollte. Vor einer Frauen-EM tut man natürlich den ganzen Frauenfußball irgendwie, also man weiss, dass es kann sein, dass es Schlagzeilen daraus gibt, selbst wenn es eben öffentlich wäre, gibt es dann vielleicht gleich gibt's dann die Schlagzeilen, einfach grundsätzlich Frauen-Nazi gegen Jungs und dass es durch unsere Realität kann sein, dass man so ein Spiel verliert, weiss man aus der Vergangenheit, oder? Ist es schlau gewesen, überhaupt das Spiel anzusetzen? Oder, allgemein die drei Spiele, sind jetzt drei Spiele gegen U15 gemacht, hätten sie nicht einfach schauen, ob sie irgendwelche Frauenteams vielleicht sogar in einer Mischform oder so bekommen? Logisch sind gewisse in der Ferien gegen FCL-Frauen, ob jetzt also ein Test möglich gewesen wäre, keine Ahnung. Aber vielleicht hätten wir auch können, so ein Super League Dream Team machen, die gerade Lust hatten oder so, keine Ahnung. Aber wäre nicht so etwas sinnvoller gewesen?
Ja und nein. Ich finde, da ist man wieder am Punkt, wo man sich überlegen muss, um was geht es jetzt in diesen Wochen vor und während dieser Frauen-EM, um was geht es wirklich? Ist der Anlass ein Event, wo soll der Frauenfußball irgendwie auf eine Promotour mitnehmen? Dass man einfach möglichst nur gute Schlagzeilen kann generieren, nur positive Geschichten kann erzählen. Dann muss man sagen, nein, dann hätte man nicht so ein Spiel machen sollen. Aber für alle, die wirklich drin sind im Sport, und also angefangen bei den Trainerinnen und Trainern von Frauenteams, die müssen ja vor allem aufs Sportliche schauen. Und es ist, eben, du hast ja gesagt, es hat jetzt ein dreisättiges Spiel gegeben von der Schweizer Mannschaft. Es hat schon seit Jahren gibt's immer wieder so Testspiele oder Trainingsspiele von Nationalteams. Die USA hat das gemacht, Australien hat das gemacht. Es gibt ganz viele Bundesliga-Clubs, Frauenmannschaften, die interne Spiele machen gegen U-Mannschaften aus der Männerabteilung. Und das sind ja nicht alles Idioten, die keine Ahnung haben. Die Trainerinnen und Trainer und der Staff und wer es alles und die Sportwissenschaftler, und die wissen ja ganz genau, für den Trainingseffekt, auf aller Ebene, vom Spielrhythmus her, vom Tempo, von der Physis her, vom Taktischen her, ist offenbar, das kann ich selber auch nicht beurteilen, ich bin ja kein Fachmann, aber offenbar ist ein Frauen-Profi-Team am meisten gefordert oder hat den besten Lern- und Trainingseffekt, wenn sie gegen eine U15-Mannschaft spielen. Nicht eine U13, nicht eine U17, offenbar ist die U15 der beste Trainingsgegner für eine Profimannschaft bei den Frauen. Und darum finde ich es vom sportlichen Aspekt her absolut richtig, dass sie den Match angesetzt haben.
Ja, dem stimme ich zu, weil wenn man jetzt gegen ein Super League-Frauenteam gespielt hätten, ist es einfach so, dass die vom Niveau her nicht auf Augenhöhe sind. Und die paar, die aus der Super League sind, die sind jetzt bei der Nazi, wie die Noemi Iveli oder Sandrine Mochon. Darum macht es sicher Sinn, dass man versucht, einen Gegner zu finden, wo man auch einen Nutzen daraus hat. Ja, vielleicht hätte man es müssen gar nicht gegen einen U15 testen, sondern intern die Trainingsspiele machen. Sie sind ja genug Spielerinnen für das. Aber ja, grundsätzlich sportlich gesehen finde ich es jetzt auch nicht so verwerflich, dass man sagt, das gibt uns den besten Effekt, darum machen wir es. Und eben, das Resultat ist uns egal. Das werden sie auch schon vorher abgesprochen haben, dass es eben in dem Spiel nicht ums Training, also um den Trainingseffekt geht und nicht ums Resultat.
Genau, ich glaube, es ist sogar so auch dann argumentiert worden von der Pia Sundhagen, dass eben gerade die Jungsteams bei der U15 eben schon grösser und schneller und so sind. Und dass es eben durch das dann auch einen gewissen Druck auslöst, wo man sich vielleicht im echten Spiel gar nicht gewöhnt ist. Oder? Ich habe eigentlich dort irgendwie gedacht, ja, es macht ja nicht so Sinn, wenn die anderen spielen, dass zum Beispiel die Norwegerinnen spielen. Weil ich sage jetzt eben, die Jungs, die sind wahrscheinlich einfach schneller, taktisch wahrscheinlich aber weniger gut geschult als jetzt die Norwegerinnen. Also durch das ist ja dann nicht genau ein Messer. Aber eben, es ist quasi die Idee dahinter, dass man eben gerade auch irgendwo durch ein bisschen überfordert wird durch das Tempo und dass man halt versucht, Lösungen zu finden, oder? Und das von diesem Aspekt natürlich sinnvoll. Jetzt hat es unter anderem beim SRF einen Versuch gegeben, wie ein Fußballspiel wäre für die Männer, wenn man es ändern würde. Weil eigentlich müsste das Feld grösser werden, die Goal müsste grösser sein und der Ball müsste schwerer sein. Also wenn man es jetzt auf den Frauenkörper anschaut, vielleicht anders gefragt, wäre es sinnvoll, dass die Frauen irgendwie ihren Sport anpassen. Weil es gibt zum Beispiel, es gibt ja Anpassungen in anderen Sportarten, du hast vorhin den Vergleich gezogen, Stefan. Zum Beispiel im Volleyball ist das Netz weniger hoch bei den Frauen. Im Tennis wird ja der Grand Slam ein Satz weniger gespielt. Es gibt ja grundsätzlich Sachen, die anders sind. Im Skialpin zum Beispiel fährt Lara Gutberami nicht das Kitzbühler ab. Also vielleicht wäre das auch eine Option. Wie siehst du das?
Ich sehe das nicht so, dass man es anpassen sollte, ehrlich gesagt. Ich finde auch die Vergleich zum Teil, die angestellt werden eben mit anderen Sportarten, kann man in dem Sinne nicht eins zu eins auf den Fußball ummünzen. Also dass Lara Gut nicht in Kitzbühel muss durchabfahren, hat ja auch mit Sicherheit und Gefährdung zu tun. Einfach aus Kraftgründen sind die Abfahrten der Männer zu lang für eine Frau. Ja, Volleyball ist nicht zu wenig hoch, wie du gesagt hast, das stimmt. Aber in ganz vielen anderen Sportarten ist es ja nicht, sind ja so, eben so die Begebenheiten auf den Plätzen sind ja nicht anders. Also der Tennisplatz ist bei den Frauen gleich gross wie bei den Männern, die Handball-Goal sind gleich gross. Darum, und ich finde, man muss es nicht anpassen, damit nachher der Männerfußball und der Frauenfußball gleich aussieht für den Konsument. Dass die gleiche, das Goal grösser oder kleiner werden beim einen oder anderen, weil dann die Goal, die fallen, ähnlicher aussehen. Ich finde, man darf die Unterschiede sehen im Spiel. Das ist überhaupt kein Problem. Das Einzige, wo man sich kann überlegen kann, ob allenfalls jetzt eben mit dem Vergleich vom Tennis, dass man das Spiel vielleicht ein bisschen weniger lang macht, würde machen, bei den Frauen vielleicht nur 2x40 Minuten oder 2x35. Wäre vielleicht eine Option, aber dass man das Spielfeld verändert, das fände ich mega schade, weil wenn man irgendwie kleinere Goal hat oder ein kürzeres Spielfeld und dann würde man vielleicht nur noch mit 9 gegen 9 spielen, dafür noch kompakter auf dem Feld, dann wäre es wirklich eine ganz andere Sportart. Und das wäre einerseits schade und würde die ganze Bewegung nicht zum Vorteil gereichen.
Ja, ich stimme dem voll und ganz zu. Ich glaube aber, man muss einfach eben aufhören, das Gleiche zu erwarten. Es ist einfach nicht gleich. Und ja, wenn die Frauen vom FC Barcelona gegen die Frauen von Real Madrid spielen, was zwei von den besten Teams sind, dann erwartet man auch nicht das Gleiche, wenn es die Männer sind, die gegeneinander spielen, weil es einfach weniger schnell ist, weil weniger Kraft da ist. Das ist einfach so. Und man muss aufhören, die Erwartungshaltung zu haben. Es muss genau gleich sein. Was ich aber spannend gefunden habe bei dem SRF-Versuch, ist, dass es auch mit Junioren-Teams durchgeführt wurde. Und die sind nachher alle recht erschöpft gewesen und haben eben so sinngemäß gesagt, oh, mega krass, was die Frauen leisten. Ich würde es für kein Geld von der Welt mehr machen. So, ich will wieder auf mein Spielfeld, das an meinen Körper angepasst ist. Und das habe ich jetzt schon noch spannend gefunden, weil eben das alleine zeigt, dass wenn die Männer die Bedingungen hätten, unter denen die Frauen aktuell spielen müssen, dann wäre es auch für die Männer ein anderes Spiel.
Wenn man jetzt sagen, eben das Gleiche erwarten, dann landet man, oder zumindest in dieser Diskussion ist es zum Teil dann eben völlig zu Unrecht auch der Geldaspekt reingenommen worden. Ich glaube, über das Geld können wir auch noch kurz diskutieren. Und zwar ist es ja so, dass die Prämien mal angepasst worden sind vom Schweizerischen Fußballverband für die Frauen-Nazi an die von den Männern-Nazi. Das heisst vor allem die, die von den Sponsoren kommen, die Prämien sind quasi gleich. Trotzdem gibt es aber noch ganz grosse Unterschiede im Finanziellen und ich glaube auch, wir können da mal eigentlich sagen, also all die, die immer die ganze Zeit von Equal Pay reden, das fordert also keine einzige Spielerin. Wir haben nämlich mit allen Nationalspielerinnen über das geredet, gell Melinda? Und jede gefragt, wie viel sie verdient. Und da hat man gemerkt, also es sind schon nicht alle mega, mega viel Geld.
Ja, also und ganz klar, bei Barnen kann man sagen, sie haben zu wenig. Es ist nicht gerechtfertigt für das, was sie leisten. Eben, man kann nicht erwarten, dass die Frauen gleich viel verdienen. Das haben diverse Spielerinnen auch gesagt. Nadine Böhi zum Beispiel hat gesagt, sie können von St. Gallen nicht erwarten, dass sie es gleich bekäme wie ein Mann, weil sie einfach nicht den gleichen Umsatz kreieren. Das ist ihnen ja durchaus bewusst, aber sie finden einfach, man muss halt auch mal Geld investieren. Weil wenn man investiert, wenn die Liga besser wird, dann können auch mehr Leute schauen. Und darum, ja, aber eben, wenn es mit Spesen geregelt ist und so, und eigentlich ist sie in der besten Schweizer Liga, kann man sich schon fragen, ob das jetzt noch fair ist.
Es sind jetzt zum Beispiel gerade vier Spielerinnen, die die Frauen Super League verlassen. Noemi Iveli, Nadine Böhi, Sondrin Moro und Diman Böne. Genau, und die haben alle auch wirklich gesagt, ja, sie haben, also natürlich ist in erster Linie Sportliche, wo sie sagen, okay, sie wollen ins Ausland in der Top-Liga und so, aber es ist auch effektiv die Realität, dass sie im Ausland Profi sein können und in der Schweiz die Einnahmen nie gelangt haben, um davon zu leben. Sondrin Moro zum Beispiel hat 3'000 Franken im Monat verdient bei Servet und hat nebendran noch im Büro müssen arbeiten. Also das ist dann die Realität, die man dann vielleicht damals auch vergisst, wenn man dann nachher sieht, Frauen-EM und es sind 600'000 Billet verkauft, das sind tatsächlich Leute auf dem Platz stehen, die nebenbei noch im Büro arbeiten müssen.
Ja, ich muss aber ehrlich gesagt sagen, ich finde das auch nicht in meinem ersten Schritt auch gar nicht so schlimm und es hat irgendwie durch ihre Logik. Und ich finde, Melinda hat einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Zuerst muss mal wie eine Investition kommen und dort muss man irgendwie schauen, dass man auf einen gleichen Nenner kommt. Dass eben von den Fördergeldern und öffentlichen Hand und von den Investitionen, was im Privaten passiert, bei den Club, dort muss im ersten Schritt eine Angleichung stattfinden. Was nachher an die Spielerinnen zurückfließt, das ist, ich meine, müssen wir ehrlich sein, dort spielt dann einfach auch der Markt und man kann wie nicht denen gleich viel, den Frauen nicht gleich viel Salär zahlen wie den Männern, weil die Männer halt einfach viel mehr Geld auch generieren für einen Club. Und wir reden jetzt immer davon, es ist ungerecht, dass Frauen weniger verdienen als die Männer. Aber auch, kann man auch sagen, es ist ja dann auch innerhalb von der Frauenszene eine Ungerechtigkeit. Oder?
Extrem.
Also eben, Spielerinnen in England und Deutschland verdienen viel mehr als Spielerinnen in der Schweiz. Ist übrigens auch bei den Männern nicht anders. Dort reden wir auch zum Teil von Faktor 10 zwischen der Super League und einem Spieler, der dann nachher kann ins Ausland wechseln kann. Also die Fairness hat man nie im Bereich Fußball. Aber die Salärzahlungen, das ist klar, das ist schlussendlich läuft es natürlich schon darüber, was kann man als Club generieren in den einzelnen Segmenten.
Also ein grosser Unterschied finde ich jetzt zum Vergleich zu den Männern. Bei den Männern ist es einfach so, sie können in der Schweiz, also vor allem in der Super League, jetzt in der Challenge League ist es auch schwieriger zum Teil, aber in der Schweiz können sie davon leben, die Spieler, und dann gehen sie ins Ausland und dann haben sie mal 10. Bei den Frauen ist es nämlich noch spannend, der Lohn ist gar nicht viel höher, teilweise. Also natürlich, die Lia Welti bei Arsenal, die verdient gut, sagt sie auch selber, inzwischen sehr privilegiert und so. Aber es gibt durchaus Spielerinnen, auch gerade in der Frauenbundesliga, die überhaupt nicht gut verdienen, aber das Leben in Deutschland ist günstiger. Und in der Schweiz kannst du von dem nicht leben, wenn du genau gleich viel bekommst. Ich habe jetzt die 3'000 Franken bei der Sondrin Moro als Beispiel. Mit 3'000 Euro in Deutschland kommst du durch. Also das ist einfach der Unterschied, dass halt einfach die Lebenshaltungskosten in der Schweiz auch höher sind. Und darum ist dann der Vergleich zu den Männern, die kommen so oder so durch, egal, ehrlich gesagt, wo sie leben, oder? Wenn sie zumindest Nationalspieler sind, oder?
Ja, und ich meine, jetzt du hast die Lia Welti angesprochen, die bei Arsenal gut verdient, aber gleichzeitig sagt sie uns dann im Vergleich zu den Männern einfach wirklich extrem viel weniger verdient. Dann ja, ist das irgendwo durch gerechtfertigt, aber gleichzeitig muss man sehen, die Arsenal-Frauen spielen auch oft in einem ausverkauften Stadion oder in einem sehr vollen. Und dann muss man sich, ja, irgendwo durch kann ich die Frauen schon verstehen, wenn sie sagen, wir leisten das Gleiche, wir trainieren täglich gleich viel wie die Männer. Wir wollen einfach auch ein bisschen mehr haben, dass man vielleicht noch etwas auf die Seite kann legen kann, dass man ja, irgendwo durch noch ein bisschen kann sparen kann. Das haben diverse Spielerinnen gesagt, sie können aktuell davon leben, aber sie können nichts auf die Seite legen. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Oder wenn eine Noemi Iveli erzählt, dass sie bei GC sehr lange einfach nur 500 Franken bekommen hat, weil das der Mindestlohn ist. Ja, Iveli ist bei GC eine der besten Spielerinnen auf dem Platz und verdient 500 Franken pro Monat. Dort, finde ich, einfach fehlt dann die Fairness, dass jemand in der Schweiz nicht gleich viel verdient wie jemand in England. Das ist ja völlig klar. Eben, das ist bei den Männern so, das erwartet auch niemand. Aber dass in der Schweiz gerade jetzt die Unterschiede so drastisch sind, das finde ich ist schon... Ja, da verstehe ich die Spielerinnen, dass sie nicht zufrieden sind.
Also ich verstehe die Spielerinnen auch, dass sie finden, sie müssten mehr bekommen, weil sie sich mit den Männern vergleichen. Aber letztlich ist eigentlich die Problematik ist ja vielleicht weniger, dass Frauen so wenig verdienen, als dass einfach im Männerfußball an der Spitze einfach ein wahnsinns finanzieller Exzess betrieben wird seit Jahren. Weil eigentlich könnte man ja auch andere Vergleiche anstellen. Man kann ja auch sagen, eine Noemi Iveli muss sich ja nicht mit einem Profi von der GC Männermannschaft vergleichen. Sie können sich ja auch gerade sein, der in einem polysportiven Club unterwegs ist. Sie kann sich ja auch vergleichen mit einer Frau, die Nazi A Handball spielt. Die unter Umständen vielleicht den gleichen Trainingsaufwand betreibt, wo auch nur vor ein paar hundert Zuschauer spielt und Zuschauerinnen am Wochenende. Und die hat ganz sicher auch nicht mehr als 500 Franken im Monat. Und dort fehlt mir dann manchmal auch ein bisschen das Verständnis oder die Objektivität von denen, wo mehr Geld und mehr Lohn verlangen für Frauenfußballerinnen, wenn man sich immer nur den Vergleich anstellt mit den Männern, die wirklich klar viel zu viel verdienen. Aber wenn man es auch in die andere Richtung mal schauen, ja, also wie viel verdient eine Handball-Nationalspielerin? Die betreiben auch Spitzensport, die spielen auch zum Teil in Deutschland und Dänemark in Profiligen. Und ich bin überzeugt, die haben dann auch nicht mehr. Und der Vergleich, das würde ich mir zum Teil dann auch ein bisschen wünschen, von denen, die diese Debatten auf eine politische und gesellschaftliche Ebene bringen, dass man auch mal ein bisschen über die Sportart ausschaut und schaut, was haben andere Sportler und Sportlerinnen in anderen Sportarten, die aber auch einen mega Aufwand betreiben und auch Spitzensport betreiben.
Ja, ich denke, mit diesen Worten haben wir ein bisschen die verschiedenen drei Gegensätze ein bisschen aufzeigen. Wir sind übrigens schon in die Nachspielzeit gegangen. Wir haben ein bisschen längere Folge heute offenbar gemacht. Aber vielleicht jetzt noch zum Abschluss, wenn wir ein bisschen wieder weggehen von diesem Geldthema und von diesen Männern- und Frauenvergleich und dies und das. Gleich nochmal so ein bisschen, wollte ich nochmal ganz kurz Stimmung abholen. Jetzt eben, wir sind schon ein bisschen in die Richtung eingestiegen, aber einfach nochmal sportlich kurz. Melinda, willst du einen Tipp abgeben? Wie kommt die Schweiz?
Ich finde, das ist extrem schwierig zu einschätzen. Ich traue den Schweizerinnen extrem viel zu. Ich traue ihnen durchaus zu, dass sie ins Halbfinale kommen. Es kann aber auch sein, dass sie schon in der Gruppenphase dann draus sind, weil sie einfach mit dem Druck nicht schlagen können, weil zu viel verletzt sie sind und so. Darum, wenn man einen sicheren Tipp abgeben will, dann ist sicher das Viertelfinale. Das muss erreicht werden.
Stefan, wie siehst du?
Sehe ich auch so. Ich bin jetzt eine Woche lang immer der Skeptiker da drin. Jetzt je näher, dass es kommt, desto optimistischer werde ich. Ich bin überzeugt, dass sie als Gruppenzweite die Schweizerinnen in Viertelfinale kommen und dann wird es wahrscheinlich nicht mehr lange gegen Spanien, wenn es nach Papier vorläuft.
Ja.
Aber Viertelfinale werden sie schaffen und das fände ich für die Mannschaft und für das ganze Turnier schon mal recht cool.
Das wäre auf jeden Fall cool. Ich danke ganz, ganz herzlich für die Diskussion. Merci. Melinda, merci Stefan.
Danke vielmals.
Bitte, danke.
Herzlichen Dank natürlich auch fürs Zulassen von dieser Podcast-Folge. Wenn euch das Tribünengeflüster gefallen hat, dann freuen wir uns über gutes Feedback. Am besten macht ihr das per Mail an podcast@camedia.ch oder in der App von eurer Wahl könnt ihr natürlich auch möglichst viele Sternchen abgeben. Und jetzt zum Abschluss von dieser Podcast-Folge habe ich noch eine ganz gute Nachricht für alle Freundinnen und Freunde vom Fußball. Während der Heim-Europameisterschaft in der Schweiz kommt das Tribünengeflüster häufiger raus. Und zwar zweimal in der Woche. Die nächste Folge kommt also schon am Freitag. Dann wissen wir natürlich auch schon, wie das Eröffnungsspiel gelaufen ist und könnt schon voranschauen auf die zweite Partie. Wenn ihr bis dahin noch andere Podcasts hören wollt, dann könnt ihr das. Und zwar auf ca-media.ch/podcast. Dort findet ihr alle weiteren Podcasts von CA Media. Ich wünsche euch ganz gute Zeit und einen guten EM-Start. Tschüss zusammen.
Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.